willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts auf den Spuren alter Kulturen des Marburger Zentrums Antike Welt. Wir sind heute wieder in der Sektion Sprachwissenschaften und unser Thema sind die germanischen Sprachen und die Namensforschung. Ich bin Jonas und als Co-Moderatorin ist heute Katharina dabei.
Hallo.
Und als Gast haben wir Verena Krautwald.
Hallo.
Verena, kannst du kurz vorstellen, wo du beschäftigt bist, womit du dich beschäftigst?
Ja, ich bin beschäftigt als wissenschaftliche Referentin beim Landschaftsverband Rheinland im Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Und wir beschäftigen uns, ja, wie der Name vielleicht vermuten lässt, mit den Regionalsprachen des Rheinlands. Das ist bedingt durch die Strukturen des Landschaftsverbands hier beschränkt auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und mein wissenschaftlicher Hintergrund ist eigentlich auch Indogermanistik und da habe ich mich eben vor allem auf die Geschichte der germanischen Sprachen spezialisiert.
Okay, da sind wir schon eigentlich direkt beim Thema. Aber zunächst erstmal, wie bist du denn zu diesem Fach gekommen? Was hat dich denn da angetrieben sozusagen?
Ich habe mich eigentlich schon immer für Sprachwissenschaft interessiert. Also das fing irgendwie in der zweiten Klasse an, als ich verstanden habe, dass man häufig mit Ä schreibt, weil es mit Haufen zusammenhängt. Und dann, als ich dann erfahren habe, irgendwann als Teenager, dass es Linguistik gibt, wo man sich eben mit der inneren Struktur von Sprache beschäftigt, was nicht unbedingt auf eine konkrete Einzelsprache bezogen sein muss, habe ich mir gedacht, ja, studierst du das mal? Und Sprachgeschichte fand ich immer am interessantesten. Und ja.
Ja, sehr schön. Kannst du uns auch mal erzählen, womit du dich zurzeit beschäftigst?
Ja. Also wir sind eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, das heißt, wir betreiben auch wirklich Forschung so an sich und einerseits beschäftigen wir uns gerade mit der Erforschung der Alltagssprache in ganz Nordrhein-Westfalen über eine App, die heißt Palava. Da werden Fragen gestellt und man kann dann die Antworten einfach in sein Smartphone einsprechen und andererseits hat jetzt gerade ein Projekt begonnen, in dem der LVR zusammen mit dem IGL in Mainz, mit dem Institut für Geschichtliche Landeskunde, die Sprachen des Rheinlands im weiteren Sinne, das heißt auch noch mit Rheinland-Pfalz zusammen, erforscht, weil man eben bereits weiß, dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die Familiennamen in dieser Region haben und die sich dann auch unterscheiden von Eigenschaften von Familiennamen in anderen Regionen.
Okay. Und könntest du uns da mal konkrete Beispiele nennen für Namen, die ihr erforscht oder erforschen werdet?
Ja, also ein sehr prominentes Beispiel aus dem Rheinland ist immer die Genitivendung. Also es gibt sehr viele Namen, die gehen zurück auf Rufnamen, normalerweise männliche Rufnamen, weil man eben nach seinem Vater benannt wurde. Vielleicht können wir über solche Benennungsmotive später nochmal sprechen. Und da ist dann eine Möglichkeit, dass der Rufname einfach an sich steht. Zum Beispiel kann man mit Nachnamen einfach Georg heißen, aber es kann auch eine Endung dahinter stehen, die eben diese Zugehörigkeit über den Genitiv ausdrückt. Und dann gibt es den schwachen und den starken Genitiv. Der schwache Genitiv ist mit der Endung en. Das hat man zum Beispiel im Familiennamen Boston. Das ist dann von Sebastian eine Form, also Bost von Sebastian. Und dann gibt es aber auch noch Namen mit einem starken Genitiv. Das ist dann mit einem S und das ist dann sowas wie Frings im Rheinland. Also Fring von Severin, vom Namen Severin. Und dann eben mit einem S am Ende für den Genitiv. Und man kann das auch noch kombinieren. Dann hat man dann als Endung ENS. Da sind dann zwei Genitive in einem Namen.
Das heißt, die Frings kommen ist eigentlich ein bisschen verwirrend, weil das S eigentlich zum Genitiv gehört und nicht Plural S ist.
Genau.
Ah, interessant. Wenn wir jetzt über Nachnamen sprechen, du hast jetzt gerade dieses Genitivprinzip angesprochen. Ist das eine Universalie? Du hast das jetzt gerade als regionales Charakteristikum angesprochen, was natürlich auch was für Frings, das war mir auch sehr neu, dass man einen Severin so aussprechen kann. Aber das ist dann scheinbar im Dialekt vor Ort so. Ist das eine Universalie mit dem Genitiv? Findet man das auch in anderen Sprachen und Dialekten oder ist das was sehr Spezielles für die Region?
Das gibt es durchaus auch in anderen Sprachen und auch in anderen Dialekten, aber speziell für das Rheinland ist dann eben, dass es diese beiden Formen nebeneinander gibt und dann auch Mischformen.
Was ist denn der Unterschied zwischen Eigennamen, Nachnamen, Vornamen und ganz normalen Wörtern sozusagen? Kannst du das mal erläutern?
Ja, man kann ja in der Sprachwissenschaft sehr viele verschiedene Wortarten festlegen und benennen. Und wenn wir uns dann mal angucken, also dann gibt es ja die große Gruppe der Substantive, das, was man umgangssprachlich vielleicht Nomen nennt. Also das ist dann sowas wie Blume, Haus, Sonne, Glück und so weiter. Dann kann man diese Gruppe auch nochmal unterteilen in sehr viele Unterkategorien. Und Eigennamen bilden dann so eine eigene Kategorie, die am nächsten noch steht zu den Appellativa. Das sind Gattungsnamen, das ist zum Beispiel sowas wie Hund oder auch Mensch. Vielleicht erkläre ich erstmal, was ein Gattungsnamen oder Gattungswort zum Gattungswort macht. Also, wenn wir hören Hund, dann wissen wir schon, okay, dazu gehören verschiedene vierbeinige Lebewesen, die eben ein bestimmtes Set an Eigenschaften so vereint. Aber wichtig ist, man bezeichnet jetzt kein konkretes Einzeltier damit normalerweise. Also wenn ich sage, das ist ein Hund, wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, was das für ein Hund dann ist. Und dann bei einem Eigennamen ist es so, dass sich ein Eigenname auf ein Individuum bezieht. Und normalerweise sind Eigennamen auch zum Beispiel nicht zählbar. Also man könnte dann, sobald man die zählt, zum Beispiel wenn man sagt, in meiner Schulklasse waren 3 Julias, dann wird Julia damit zur Gattungsbezeichnung. Und das geht aber auch andersrum, zum Beispiel die Vogesen. Das ist auch ein Eigenname eben für ein Gebirge, aber es gibt nicht die Vogese, also als Singular. Das heißt, wenn die ursprünglich im Singular stehen, dann bleiben die im Singular. Und wenn die im Plural stehen, dann bleiben die im Plural. Aber durch meine Beispiele hat man jetzt auch schon bemerkt, die können auch durchaus die Kategorie der Wortart wechseln. Aber das geht dann immer auch damit einher, dass sie ja einige Eigenschaften ablegen und neue dazu bekommen. Und ja, am wichtigsten ist eben, dass ein Eigenname konkret ist. Zum Beispiel also bei einem Vornamen auf einen Menschen oder von mir aus nochmal bei den Vogesen, wirklich ein Gebirge und dass es dann nicht übertragbar ist auf was anderes.
Ja, sehr interessant. Und gerade bei dem Beispiel mit den Julias ist es ja so, dass diese Gruppe als gemeinsame Eigenschaft nur diesen Namen trägt, sondern Julias sind ja nicht so beschaffen, wie Julias beschaffen sind, sondern das sind Namen, die ihnen gegeben wurden.
Ja, genau. Also die haben dann nicht noch mehr gemeinsame Eigenschaften im Kontrast zu den anderen Mädchen in der Klasse. Die einzige Gemeinsamkeit ist dieser Name.
Und inwiefern spielen diese Kategorien eine Rolle bei der Erforschung von Familiennamen, wie du sie jetzt genannt hast, als Beispiel?
Also Familiennamen haben wieder ein ganz eigenes Set an Eigenschaften, was sich einfach aus der Geschichte der Familiennamen in Deutschland ergibt. Es war bis ins Hochmittelalter so, dass Menschen eigentlich nur einen Namen hatten, das war ihr Rufname. Und dann hießen die jetzt zum Beispiel Heinrich oder Anna. Und das hat eigentlich gereicht, weil die meisten Leute hatten nicht so einen großen sozialen Zirkel, dass es da irgendwelche Verwirrungen geben konnte. Und wenn, dann hat man halt irgendwie dann noch gesagt, ja, das ist der Heinrich, der zum Beispiel an der Brücke wohnt, oder das ist der Heinrich, der Sohn von Peter. Und dann, als im Mittelalter durch den Städtebau und den Umzug vieler Menschen vom Land in die Stadt sich die Gesellschaft verändert hat, dann war es dann irgendwann doch notwendig. Wir müssen jetzt langsam mal bestimmen, wirklich wer ist, weil mit den ganzen Heinrichs und Annas, da haben wir es wieder, da wird es langsam ein bisschen unübersichtlich. Mhm. Und so nach und nach hat sich dann festgelegt, dass man einen Familiennamen trug. Das heißt, es hatte nicht mehr jeder Mensch seinen individuellen Rufnamen und dann vielleicht einen Beinamen, sondern dieser Familienname, darum heißt er ja Familienname, der wird weitervererbt. Und weil eben Mitteleuropa eine patriarchale Gesellschaft ist, wurde dann der Name über den Vater weitergegeben. Der Vater muss aber nicht der leibliche Vater sein, sondern es ist quasi einfach immer das männliche Oberhaupt der Familie. Mhm. Also es konnten zum Beispiel auch Mündel dann nach ihrem Ziehvater benannt werden und so weiter. Also wichtig ist, in der Mitte steht eben der Patriarch. Und wenn der jetzt den Familiennamen, nehmen wir Peters, hatte, dann wurde das eben weitergegeben. Auch wenn er selber gar nicht Peter hieß, dann hießen seine Kinder vielleicht doch dann Peters mit Familiennamen, weil sich diese individuellen Beinamen dann, die wurden einfach dann festgeschrieben, dann auch schriftlich festgehalten. und die haben sich dann als Familiennamen etabliert.
Wir haben gesprochen über diese Gehörigkeit, dass es geht zusammen mit dem Vater oder einem anderen Mann in diese patriarchalische Gesellschaft. Aber was passiert mit einem Beruf? Weil ich kenne viele Beispiele, dass ein Beruf ist eine sehr große Charakteristik, so dass dieser Familienname kommt aus einem Beruf, keine Ahnung, welcher Beruf. Vielleicht ist da auch etwas, wieso auch?
Ja. Ich möchte noch hinzufügen, also es gibt ein paar Ausnahmen, da gehen Familiennamen auf Matronyme, das heißt auf Mutternamen zurück. Also das gibt es auch in Europa ab und zu, bei weitem nicht so weit verbreitet. Aber das stimmt, natürlich ist der Vatersname oder das Patronym nicht das einzige Benennungsmotiv. Also es ist ein sehr großes und das ist auch innerhalb von Europa regional so ein bisschen unterschiedlich, was vorherrschend ist, aber das war von dir, Katharina, ein guter Einwurf. Die größte Klasse der Familiennamen im deutschsprachigen Raum sind eigentlich Berufsnamen. Und das kennen wir ja, also zum Beispiel Müller oder Meier ist ja auch so, kann man ja auch schon ein bisschen so als Gattungsbezeichnung sehen. Das ist so, weil das so häufige Namen sind. Das kann man sich natürlich auch leicht erklären. Das geht dann auch zurück auf, wir haben hier im Dorf zwei Leute, die heißen Peter und der eine ist Müller und der andere ist ein Bauer. Dann konnte man auch einfach sagen, ja, der Peter, der Müller ist und Peter, der Bauer ist. Und auch das kann sich dann später weiter vererbt haben als Familienname. Ja, jetzt sind wir gerade bei den Benennungsmotiven. Soll ich noch andere nennen?
Ja, sehr gerne.
Ja, dann also, wenn man sich die, ja, ich will mich nicht auf eine Zahl festlegen, aber die allerhäufigsten Familiennamen in Deutschland sind alles Berufsnamen, also Müller, Meier. Meier ist so eine Art Oberbauer. Also das geht natürlich zurück auf den Feudalismus und ein Meier hat andere Bauern. Der stand ein bisschen über denen und hatte so ein bisschen die Aufsicht über die. Und das kommt von lateinisch Major.
Ah.
Würde man jetzt auch vielleicht nicht unbedingt denken, weil Meier so deutsch anmutet, aber auch das ist ein Lehnwort. Genau, Schmidt ist natürlich ganz weit verbreitet oder Rheinland Schmitz und so weiter und so fort. Kann man sich ja vorstellen, welche Namen da alle zugehören. Und dann der nächste Name auf der Liste ist Klein. Das ist ein Übername. Und damit, das kann man sich jetzt auch denken, wurde jemand beschrieben, der klein, also entweder klein war oder der Jüngere.
Mhm.
Das kann beides sein. Also ich nehme jetzt nochmal hier meinen Vater namens Peter. Wenn der auch einen Sohn namens Peter hatte, dann war das eine halt der große Peter und der andere war der kleine Peter. Das kann beides sein, dass das entweder auf die Körpergröße sich bezieht oder auf das Alter im Vergleich zu jemand anders und dann meistens dem Patriarchen. Auch sowas wie natürlich groß oder dick oder schön oder so. Das sind alles Namen mit diesem Hintergrund. Dann gibt es noch sogenannte Herkunftsnamen. Also das ist dann sowas, wenn man zum Beispiel einen Städtenamen als Familiennamen hat. Ich zum Beispiel. Also Krautenwalde ist eine Stadt in Schlesien. Dann kann man sich jetzt auch überlegen, wo kommt wahrscheinlich diese Familie ursprünglich her? Ja, aus Schlesien.
Mhm.
Und dann gibt es auch sogenannte Wohnstättennamen. Das bezieht sich dann auf den Abschnitt in der Siedlung, wo die Leute herkamen. Das kann dann sein, dass die zum Beispiel neben dem Bäcker gewohnt haben, also neben der Backstube. Aber das kann auch sowas sein wie, die haben am Bach gewohnt oder am Steg oder je nachdem, wie eben diese Siedlung dann aufgebaut war.
Du hast jetzt den Nachnamen Schmidt angesprochen und dass das in gewissen Regionen Schmitz heißt. Kannst du da mal drauf eingehen, woher das kommt? Wir haben das letzte Mal schon mit Jan Niklas in der letzten Linguistik-Folge über die historisch vergleichende Methode gesprochen. Inwiefern ist die denn dann auch in Nachnamen greifbar?
Ja, also bei Schmitz haben wir wieder den Genitiv drin. Ja, das ist dann der Sohn des Schmieds. Und wir sehen aber Unterschiede in Familiennamen regional betrachtet, zum Beispiel. Also ich bleibe nochmal bei Schmidt, weil in Norddeutschland gibt es einige Leute, die heißen Smith. Das gibt es auch in den Niederlanden oder natürlich sehr ähnlich auf Englisch Smith. Und da sehen wir, okay, irgendwie ist ein Unterschied hier mit diesem Anlaut. Wir haben auf Standarddeutsch, auch wenn wir sagen Schmied, dann haben wir dieses, was wir mit dem SCH schreiben am Anfang. Aber wenn wir dann nach Norddeutschland gucken und dann ist da eine Familie Smith, dann ist der Anlaut anders. Und das folgt natürlich dann einer ursprünglichen Dialektgrenze. Und ja, wir haben in Deutschland im Grunde drei Nein, ich sollte nicht sagen in Deutschland. Wir haben im deutschsprachigen Raum drei große Dialektgebiete, die heißen von Norden nach Süden Niederdeutsch, Mitteldeutsch und Oberdeutsch. Nicht so kreativ. Mitteldeutsch und Oberdeutsch werden auch zusammengefasst in Hochdeutsch. Also in der Sprachwissenschaft bedeutet Hochdeutsch was anderes als in der Umgangssprache. Ich verwende darum eigentlich lieber Standarddeutsch, weil man sich darunter auch als Laie, denke ich, gut was vorstellen kann. Das ist das, was man meint, wenn man umgangssprachlich Hochdeutsch sagt. Und die Grenze zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch, das ist die Benrather Linie. Die heißt so, weil die unter anderem durch den Düsseldorfer Stadtteil Benrath läuft. Aber die geht natürlich von Westen nach Osten ganz weit durch. Also bis 1945, bis zur Vertreibung in den Westen, haben deutschsprachige Menschen, je nachdem, wo an dieser Linie sie gelebt haben, unterschiedliche Dialekte gesprochen.
Das heißt, und die zieht sich dann sozusagen einmal von West nach Ost durch, je nachdem.
Genau, und dann im Osten, also möchte, mittlerweile, ne? Endet es halt an der polnischen Grenze, aber bis 1945 ging das eben bis nach Preußen. Hm. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wird Mitteldeutsch und Oberdeutsch zusammengefasst und dann dem Niederdeutschen gegenübergestellt. Das liegt daran, dass diese Dialektgebiete oder die Dialekte in diesen Gebieten auf unterschiedliche Sprachen zurückgehen, nämlich das Althochdeutsche für das Neuhochdeutsche eben und Niederdeutsch geht zurück auf das Altsächsische. Althochdeutsch unterscheidet sich sehr stark von den anderen germanischen Sprachen. Das ist auch der Grund, warum das heutige Deutsch lautlich ja sich auch von den anderen germanischen Sprachen, das heißt natürlich Englisch, Niederländisch, die skandinavischen Sprachen und so weiter, da sieht man diese Unterschiede immer noch recht stark. Der Unterschied oder die Unterschiede liegen vor allem dann in den Konsonanten, die sich eben erst gemeinsam entwickelt haben. Also die erste germanische Lautverschiebung haben alle germanischen Sprachen mitgemacht. Aber dann haben sich ja die Sprechergruppen voneinander getrennt und die Sprachen haben sich unterschiedlich weiterentwickelt. Und das Althochdeutsche hat dann im ersten Jahrtausend nach Christus nach und nach eine ganze Reihe von anderen Konsonanten nochmal verschoben. Das ist dann die zweite Lautverschiebung. Und da ist eben auch dieser Wechsel von S zu SCH geschehen, aber zum Beispiel auch von F zu P und so weiter. Also wenn man mal... Ja, ich denke, unsere ZuhörerInnen haben wahrscheinlich größtenteils alle mal Englisch gelernt. Da wird man sich ja dran erinnern. Irgendwie gibt es da viele Konsonanten, die bleiben quasi gleich. Aber zum Beispiel haben wir ja auch to have und das entspricht haben. Also dieser Wechsel vom V oder W dann zu B, das ist eben auch ganz regelmäßig. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf das Altsächsische, woraus das Niederdeutsche entstanden ist. Das hat diesen Wechsel eben nicht gemacht, diese zweite Lautverschiebung. Das bedeutet... In Regionen, in denen Altsächsisch und dann die Tochtersprachen gesprochen wurden und werden, erwarten wir dann auch eine andere Lautung bei den Namen, bei den regionalen Namen.
Und welche sind die Tochtersprachen von Altsächsisch?
Ja, das ist das moderne Niederdeutsch und da gibt es auch nochmal unterschiedliche Dialekte.
Da kann ich vielleicht noch ein Beispiel bringen, weil das bei mir in der Region oder um Marburg herum dann auch ein verbreiteter Nachname ist. Zum Beispiel gibt es dort den Namen Appel und im Standarddeutschen würde man Apfel sagen und eben in diesem Nachnamen hält sich noch diese dialektale Form, die dann eben nicht von dieser zweiten Lautverschiebung betroffen ist, die du gerade genannt hast. Also Apple, Appel und Apfel fürs Standarddeutsche oder eben Oberdeutsche.
Genau, also die Appel-Apfel-Linie, die wird auch Speyerer Linie genannt, weil die eben durch Speyer geht. Ja. Und die trennt das Mitteldeutsche vom Oberdeutschen. Also war das perfekte Beispiel.
Ja, sehr schön. Wie lässt sich denn dieses Prinzip der Namensforschung auf auch lokale Bezeichnungen, seien es Städtenamen oder sogar Flussnamen, anwenden?
Ja, da gibt es auch eine Namenkategorie, die ich gerne vorstellen würde. Das sind die Flurnamen. Also das ergibt sich vielleicht aus dem Namen nicht so direkt, was das ist. Also es ist nicht gemeint Flur im Sinne von Hausflur, also nicht der Flur, sondern die Flur. Die Flur ist auch eine Bezeichnung für Gelände. Und Flurnamen bezeichnen eben kleine Geländeabschnitte, entweder außerhalb der Siedlung, aber auch innerhalb einer Siedlung. Und da liegt es so ein bisschen in der Natur der Sache, dass die lokal benutzt werden und dass sie sich auch dann regional sehr stark voneinander unterscheiden. da sieht man halt auch häufig noch dann die Dialekte, weil das sich eben, ja, wie ich schon gesagt habe, diese Namen halten sich eigentlich sehr lokal oder haben sich lange lokal gehalten, sollte ich sagen. Im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit war ja der Wirkungsbereich des einzelnen Menschen noch nicht so groß. Und die Leute kannten dann natürlich ihre Umgebung extrem gut. Also gerade wenn die in der Landwirtschaft tätig waren, dann mussten die auch sehr konkrete Unterscheidungen treffen, was verschiedene Bodenbeschaffungen betraf. Oder es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Bezeichnungen für Wiesen, je nachdem, wie feucht oder trocken die sind. Und dann hat man eben innerhalb seiner Siedlung oder seines Kreises so darüber gesprochen, aber das kam eigentlich aus dem Ort nicht raus, weil das für andere Leute gar nicht relevant war, wie man jetzt irgendeine Senke oder so nannte. Aber für die Leute, die da lebten, war das eben relevant. Diese Namen, ja, wurden dann mit der Zeit irrelevanter. Einerseits, weil natürlich das deutschsprachige Gebiet sehr stark bebaut ist. Wir haben gar nicht mehr so viel Landschaft. Und auch weil, wenn man eine Bezeichnung nicht braucht, dann geht sie eben verloren. Da muss man dann in alte Dokumente gucken, also zum Beispiel Urkunden aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit oder in Katasterregistern. Und manchmal sieht man diese Namen, diese Flurnamen noch in Städtenamen oder in Stadtteilnamen und auch in Straßennamen. Hm. Das heißt, wenn irgendeine Straße zum Beispiel heißt Am Wingert, dann kann man daraus schließen, da war mal ein Weinberg. Im Mittelalter wurde Wein sehr weit verbreitet angebaut. Deutlich weiter, als es aktuell der Fall ist, weil das Mittelalter eine Warmperiode war und dann wuchs Wein auch nördlicher, als es im Moment der Fall ist. Und im Grunde hat jeder Wein angebaut. Also Weinberge gab es überall und Wingert würde man jetzt ohne dieses Wissen, dass das irgendwas mit Weinanbau zu tun hat, vielleicht auch nicht erkennen. Das liegt daran, dass der Wechsel von dem einfachen I zum Ei in Wein relativ spät passiert ist. Das war so in der frühen Neuzeit. Also Luther hat das schon gemacht, aber davor war das eben nicht verbreitet und ist auch in manchen Dialekten bis heute nicht verbreitet. Und dann dieses Wingert, dieses dahinter, das ist ein sehr verschliffenes Garten, beziehungsweise zum Beispiel im, ja, wieder im Rheinland, damit kenne ich mich eben am besten aus, haben wir dann einerseits dieses Phänomen, dass wir ein einfaches I haben statt ein Diphthong Ei. Und der Wein heißt Wing, weil man eben bestimmte Laute, die eigentlich weit vorne gesprochen werden, im Mund weiter rückverlagert. Das nennt man dann Velarisierung, weil man die am Velum, am Gaumensiegel dann ausspricht. Also das ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, Wien und Wing. Dieses Hng, was wir mit NG schreiben, ist das. Mhm. Und so kommt auch der Frings von Severin.
Ah, da kommen wir wieder zurück
zum Severin. Da sind wir wieder beim Severin.
Sehr schön. Und würde man dann solche Begrifflichkeiten wie Bundesländer nicht unter Flurnamen zusammenfassen?
Nein, dafür sind die Gebiete zu groß. Also Flurnamen oder Flurbezeichnungen sind wirklich auf sehr kleine Abschnitte beschränkt.
Betrifft das auch Städtenamen oder ist das noch eine andere Kategorie?
Das kann die betreffen, muss aber nicht unbedingt.
Könntest du auch ein Beispiel nennen für die Herkunft eines Städtenamens?
Ja, achso, das hätte ich von vornherein sagen sollen. In der Namensforschung gilt ein Prinzip sehr stark und das ist Ockhams Rasiermesser. Das heißt also, die Lösung, die wirklich sehr, sehr naheliegend scheint, ist es meistens. Und Namen generell sind häufig ein bisschen stumpf. Also da steckt wirklich das drin, was auch draufsteht. Ganz, ganz viele Namen heißen einfach irgendwas mit Wasser, weil man natürlich Siedlungen am Wasser baut. Ist keine große Überraschung, zum Beispiel Aachen kommt von Acha. Acha ist Althochdeutsch und heißt Wasser. Das bezieht sich dann auf die heißen Quellen in Aachen. Das ist natürlich eine Möglichkeit oder, ja, weil wir ja jetzt in Hessen sind, es gibt einige Orte, deren Name endet mit A und das ist das auch.
Also sozusagen sowas wie Fulda, ja, ist dann genau. Das A-Element hinten bedeutet dann einmal am Wasser und das würde auch passen. Wobei dann wahrscheinlich der Fluss älter ist als die Stadt.
Ja, ich nehme, also ich kenne mich jetzt mit der Stadtgeschichte von Fulda nicht aus, aber ich nehme mal an, dass Fulda nach dem Fluss benannt wurde und nicht andersrum, weil man eben eine Siedlung an der Fulda gemacht hat, was total Sinn ergibt. Oder ganz viele Ortsnamen haben irgendwas mit einer Rodung zu tun. Also bevor viele Leute im Mittelalter dann Siedlungen gebaut haben, war der deutschsprachige Raum sehr, sehr dicht bewaldet. Und um dann erstmal überhaupt was bauen zu können, musste man Platz schaffen, eben durch Rodungen. Und da ist dann auch je nach Region die Bezeichnung für eine Rodung ein bisschen anders. Also zum Beispiel Rode. Rode ist eine Ortsnamenendung, die auf eine Rodung hindeutet zum Beispiel.
Und es gibt auch Beispiele von Familiennamen, dass sie haben eine Immigrationsherkunft. Zum Beispiel in Griechenland, wir haben viele, dass wir wissen, dass sie kommen höchstwahrscheinlich aus Deutschland oder aus Italien. Es gibt Beispiele, wieso, für die deutsche Familienname?
Ja, also man kann das teilweise schon innerdeutsch sehen. Also wenn jemand, ganz plakatives Beispiel, in München wohnt und Smith heißt, dann kommt die Familie wahrscheinlich nicht schon immer aus der Region um München rum. Und natürlich haben wir in Deutschland auch viele internationale Namen. Also man muss dann natürlich denken an polnische Nachnamen, ja, die schon eigentlich recht lange verbreitet sind. Also schon im 19. Jahrhundert sind sehr viele Gastarbeitende aus Polen dann nach Deutschland gekommen. Und man kann das dann auch sehen in älteren Dokumenten, zum Beispiel in Verlustlisten, auch schon des Ersten Weltkriegs, dass da dann auch sich polnische Namen finden. Das heißt, dass diese Familien dann nicht erst zu Zeiten des Wirtschaftswunders nach Deutschland eingewandert sind. Und das ist generell so, natürlich in Städten ist die Namenlandschaft, was Familiennamen betrifft, vielfältiger, weil natürlich mehr Menschen in die Stadt ziehen als von der Stadt aufs Land. Das heißt, in ländlichen Gegenden sieht man noch eher eine ursprüngliche oder eine traditionellere Familiennamenlandschaft als in Städten.
Okay, dann möchte ich noch mal einen kleinen Sprung machen. Und zwar haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass man schöne Wortgleichungen aufstellen kann. Wir haben schon gemerkt, dass das für den Schmied ganz gut geht. Also, dass man Englisch Smith hat und dann Standarddeutsch Schmidt. Aber viele Namen haben ja nicht diese konkrete Bezeichnung. Wir sind schon auf diesen Unterschied eingegangen von Appellativa und Namen. Inwiefern ist das ein Problem oder inwiefern behindert das sozusagen die Arbeit mit Städtenamen und natürlich auch mit Familiennamen?
Man muss schon häufig sehr genau hingucken, was man vor sich hat. Wir müssen ja die Regionalsprachen auch in ihrem historischen Verlauf dann immer berücksichtigen. Und jedes Dialektgebiet und dann auch noch jeder Einzeldialekt, die können sich im Detail schon dann so ändern, dass die Deutung damit sich stark verändern würde, je nachdem, worauf man das dann eben zurückführen möchte. Das heißt, man muss auch ein bisschen berücksichtigen, okay, wir haben hier den Befund von einem Familiennamen aus der Region, also aus Region A und auch aus Region B. Aber wir sehen, das sind sehr unterschiedliche Dialektgebiete und dann muss man das berücksichtigen und dann in der Sprachgeschichte dieses Dialekts zurückgehen, um dann festzustellen, okay, wir haben es zu tun mit vielleicht einem bestimmten Berufsnamen oder dann irgendwie mit der Form von einem Rufnamen, was dann eben zum Patronym geworden ist. Da muss man immer das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass auch unterschiedliche Entwicklungen zum gleichen Ergebnis führen können. Das heißt, dass der Name am Ende identisch ist.
Okay. Und wir hatten jetzt schon über Städtenamen gesprochen, die in gewisser Weise das wiedergeben, was sie sind, also am Wasser gebaut oder auf einer gerodeten Fläche angelegt. Das ist ja manchmal gar nicht so offensichtlich. Also wenn man jetzt nicht weiß, dass Acha auf Althochdeutsch Wasser heißt oder Fluss, dann steht man ja erstmal vor einem Wort und sieht hinten ein A. Und das ist ja irgendwie nur ein Buchstabe. Und nehmen wir jetzt ein Wort, das auf A endet, also oder einen Namen, der auf A endet und der ist nicht an einem Fluss, dann muss ich ja irgendwie andere Informationen holen. Das birgt ja schon gewisse Schwierigkeiten.
Ja, also um so einen Namen wirklich auf die Spur zu kommen, muss man möglichst alte Dokumente finden. Also Urkunden sind da immer ganz gut. Jetzt haben die aber auch natürlich eine Schwierigkeit. Und zwar war ja Schreibsprache in Mitteleuropa lange auch einfach Latein. Und da muss man auch damit rechnen, dass so ein Name einfach ins Lateinische übertragen wurde. Das kann sich auf der lautlichen Ebene abgespielt haben. Oder der Schreiber wusste eben, oder er nahm an, der Name heißt irgendwas Bestimmtes und dann hat er einfach das lateinische Wort dafür geschrieben. Das kann auch sein. Also da ist es dann hilfreich, je mehr Quellen man hat, desto sicherer darf man sich sein. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von vor allem Städtenamen, weil die eben ziemlich alt sind oder alt sein können, wo man einfach nicht genau weiß, was das am Ende ist oder man weiß auch nicht unbedingt, welche Sprache dem zugrunde liegt, weil ja die Sprachen, die in Frage kommen als Ursprungssprachen im deutschsprachigen Bereich, die sind ja auch alle miteinander verwandt. Und das heißt, Ähnlichkeiten in der Lautung können zufällig sein, können aber auch auf einen gemeinsamen Ursprung hindeuten. Also je nachdem, wo man sich im deutschsprachigen Raum befindet, kommt neben Althochdeutsch oder Altsächsisch dann auch eben Latein in Frage oder es kommen slawische Sprachen in Frage. Im Süden kommt auch manchmal Keltisch in Frage. Da muss man echt gucken, was sehr wahrscheinlich ist und manchmal weiß man es nicht. Also zum Beispiel, was Bonn bedeutet, ist auch noch nicht ganz geklärt.
Und wenn man noch etwas nach Norden geht, findet man ja die Stadt Köln. Kannst du uns da mal die kuriose Geschichte des Namens erzählen?
Ja, Köln ist quasi die Verschleifung von erstmal vom Wort Colonia. Wir kennen heute Kolonie. Das ist davon abgeleitet, aber zur Zeit der Gründung von Köln war eine Colonia einfach eine Stadt außerhalb von Italien, aus römischer Sicht betrachtet. Und da merkt man schon, irgendwas fehlt da. Also man nennt eine Stadt nicht, also so banal ist es dann nicht. Also man nennt eine Stadt dann nicht einfach nur Stadt außerhalb von Italien, weil davon hatten die genug, sondern die hieß dann Colonia Agrippina. Also Agrippina ist ein weiblicher Vorname. Ja, eines der wenigen Beispiele, wo eine Stadt nach einer Frau benannt wurde. Und das hat sich nicht gehalten, das ist nicht so griffig, Colonia Agrippina. Das wurde dann verschliffen zu Köln.
Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich bei unserem Gast, Verena Krautwald.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Und dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.